Ich glaube, dass es dringend Notfallsanitäter und Notfallsanitäterinnen auf der Straße braucht, die eine hochqualitative, super professionelle Patientenversorgung an den Patienten bringen.
Moin und herzlich willkommen zu Status 3, dem Podcast vom Deutschen Berufsverband Rettungsdienst. Mein Name ist Michael Stanley und ich bin sozusagen die Stimme zum Podcast. Heute haben wir ein Interview mitgebracht zum Thema Akademisierung im Rettungsdienst. Vorher aber noch drei kleine Punkte. Am 20. und 21. November diesen Jahres findet der Deutsche Rettungsdiensttag in Hamburg statt. Der Deutsche Berufsverband Rettungsdienst wurde am 21. November 2006 in Hamburg gegründet. Wir kommen also quasi einmal zurück und feiern 20 Jahre DBRD. Wir hoffen bis dahin auch 20.000 Mitglieder erreicht zu haben. Das sieht aktuell ganz gut aus, dass das klappen könnte. Wenn ihr also noch nicht Mitglied seid, dann geht gerne auf www.dbrd.de und schaut euch an, welche Vorteile das bringen kann, Mitglied zu werden. Und wenn ihr schon Mitglied seid, dann sprecht gerne darüber mit euren Kolleginnen, warum ihr Mitglied seid. Die DBRD-Musteralgorithmen 2026 sind online. Die sind veröffentlicht worden zwischen dem letzten Podcast und diesem. Deswegen weise ich nochmal darauf hin. Wir haben versucht, nicht so viel zu verändern, damit da eine gewisse Beständigkeit herrscht. Wir haben allerdings vier, wie ich finde, wichtige Punkte noch ergänzt. Wir haben einmal bei der Handlungsempfehlung zum Krampfanfall den psychogenen, nicht epileptischen Anfall ergänzt, damit Kolleginnen auch im Einsatz daran denken und das berücksichtigen. Wir werden natürlich auch noch zwei Links zu diesem Krankheitsbild in die Shownotes tun. Dann haben wir Morphin bei der NIF-Therapie ergänzt für Patientinnen, welche sehr agitiert sind und die NIF-Therapie schlecht tolerieren. Wir haben für Patientinnen mit einem akuten Aortensyndrom und gefährlichem Hypertonus die Metoprololgabe ergänzt, damit dort leitliniengerecht der Blutdruck gesenkt werden kann. Und wir haben das Esketamin-Vernebeln deutlicher dargestellt und auch mit einer konkreten Dosisempfehlung versehen. Wir glauben, dass das eine sehr praktikable Möglichkeit ist, Esketamin zu verabreichen und da auch die Vernebelung von Esketamin in der EUSEM-Leitlinie, also die EUSEM ist die Europäische Fachgesellschaft für Notfallmedizin, da es auch dort empfohlen ist, glauben wir, dass wir es auch empfehlen können. Wie schon in der letzten Folge besprochen, sind Algorithmen und Handlungspfade idealerweise ja eine Orientierung am aktuellen Stand von Wissenschaft und medizinischer Kunst und wir versuchen durch unsere jährlichen Aktualisierungen das auch einzuhalten. Wenn ihr Mitglied seid, bekommt ihr natürlich die DBRD-Musteralgorithmen 2026 auch per Post zugeschickt als kleines praktisches Büchlein. Alle können sich die Musteralgorithmen selbstverständlich als PDF runterladen von unserer Internetseite und schaut auch gerne in die App Stores. Wir haben für Smartphones auch eine DBRD-Musteralgorithmen-App. Dann zuletzt am 19.03., also letzte Woche, ist eine gemeinsame Stellungnahme veröffentlicht worden und auch an PolitikerInnen in Berlin überreicht worden. Da haben wir mitgewirkt, zusammen mit anderen zu erwähnen sind auf jeden Fall der BVBAW, die BAND und auch die Deutsche Gesellschaft für Notfallmedizin. Und in der Stellungnahme betonen wir, dass uns wichtig ist, dass der Rettungsdienst nicht als Lückenbüßer Patientenversorgung übernimmt, sondern wenn wir im Rettungsdienst zukünftig regelhaft Patientinnen und Patienten versorgen sollen mit einer geringen Krankheitsschwere, das heißt nicht, dass es nicht komplex ist, aber einfach keine akuten Notfälle sind, dann ist es sinnvoll, wenn Gesundheitsfachberufen auch ermöglicht ist, diese Patienten fallabschließend zu versorgen. Das wird auch sicherlich eine neue Berufsperspektive bieten und auch eine wertvolle Entwicklungsmöglichkeit sein für NotfallsanitäterInnen, die daran Interesse haben. Wir haben das Ganze bei einem parlamentarischen Frühstück überreicht an die Abgeordneten und wir hoffen, dass dieser Vorschlag Berücksichtigung findet. Auch da wird natürlich die Stellungnahme in die Shownotes gelegt. Entwicklungsperspektive passt natürlich auch gut in das Thema Akademisierung. Und ich habe mit einer Notfallsanitäterin gesprochen, die sich aktuell akademisiert und ich wollte einmal hören, was sie studiert, warum sie gerade das studiert und wie sie über Akademisierung im Rettungsdienst denkt. Das Interview mit Emma Birkstein habe ich beim DINK 2025 geführt. Ich freue mich also umso mehr, dass es nun endlich veröffentlicht wird. Hören wir mal rein. Emma, herzlich willkommen zum Podcast. Du arbeitest im Rettungsdienst als Notfallsanitäterin und vielleicht kannst du dich selbst einmal kurz vorstellen.
Ja, total gerne. Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Ich bin Emma und ich arbeite als Notfallsanitäterin im Kreis Heinsberg und doziere nebenbei noch an der örtlichen Rettungsdienstfachschule. Zusätzlich studiere ich seit letztem Jahr in London noch was Notfallmedizinmäßiges und versuche auch gerade so ein bisschen über den ERC meinen Weg in die Reanimationsforschung zu finden. Genau, ich glaube, das war so alles Grobe zu mir.
Ja, sehr cool. Und arbeitest du eigentlich gerne im Rettungsdienst?
Unterm Strich ja, weil sonst hätte ich, glaube ich, einen anderen Job oder würde mir zumindest einen suchen. Ich glaube, es gibt immer so ein paar Dinge, die in jedem Job vielleicht auch irgendwie so ein bisschen schwer wiegen, aber unterm Strich mache ich meinen Job total gerne.
Sehr schön, cool. Das ist sehr erfreulich zu hören. Man hört ja immer wieder von Leuten, die nicht so zufrieden sind im Rettungsdienst. Und ich freue mich auch immer wieder auf Kolleginnen zu treffen, die gerne im Rettungsdienst arbeiten und das noch lange vorhaben. Was gefällt dir denn am meisten an dem Job?
Ich glaube, das ist ganz schwierig an einem Punkt festzumachen. Und ich hoffe, dass mir in den nächsten Jahren auch noch ganz viele schöne Dinge in diesem Berufsfeld auffallen. Im Moment würde ich sagen, dass ich total gerne diese Abwechslung daran mag. Ich weiß, das sagt immer jeder und es ist so ein bisschen abgedroschen. Aber zum einen finde ich, dass es ein unglaubliches Privileg ist, dass uns total fremde Leute die Tür aufmachen und uns ihre Liebsten anvertrauen. Und ich dann irgendwie da mit Anfang, Mitte 20 diese Verantwortung tragen darf. Und zum anderen finde ich es total cool, dass wenn man aufmerksam durch jede Schicht geht, dass man eigentlich in jeder Schicht super viele Dinge findet oder finden kann, die man irgendwie noch gar nicht kann, von denen man irgendwie absolut keine Ahnung hat und mit denen man sich dann befassen kann, wenn man das möchte. Und es bietet irgendwie total viel individuellen Entwicklungsspielraum. Und das finde ich total cool, wenn man da aufgeweckt durchläuft.
In vielem kann ich mich da wiederfinden. Das sind auch Dinge, die mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Jetzt hattest du ja auch gesagt, dass man individuelle Entwicklungsmöglichkeiten hast und hast vorhin schon erwähnt, dass du studierst in London. Was studierst du denn da genau?
Ja, ich studiere seit letztem Jahr an der University of Hertfordshire, das ist in London eine Uni, Advanced Paramedic Practice. Es gibt zwei Unterpfade dieses Masterstudiums. Das ist einmal Urgent Care, das ist wahrscheinlich am ehesten vergleichbar mit so einem Gemeindenotfallsanitäter. Und das ist einmal Critical Care. Ich habe mich jetzt für den Critical Care-Pfad entschieden und versuche mich da gerade im Studium dran.
Okay, sehr spannend. Und wenn ich das richtig überblicke, gibt es ja sowas nicht vergleichbar in Deutschland. Insofern wäre jetzt für mich vielleicht die Frage, was heißt es jetzt konkret? Advanced Paramedic Practice, Critical Care, was sind da so Inhalte, die du da lernst?
Ja, genau. Also es gibt immer so ein paar Basismodule, die man irgendwie belegen muss. Also ich hatte jetzt im letzten Semester so ein bisschen Advanced Patient Assessment, wo wir einfach nochmal so ein bisschen detaillierte Patientenuntersuchungen und so gemacht haben. Und ich hatte ein Airway and Ventilation Modul, wo es total vielschichtig um Atemwegsmanagement, Narkoseführung etc. ging. Wir machen viel grundsätzlich Behandlung von kritisch kranken Leuten, aber es gibt auch mehrere große wissenschaftliche Module zum wissenschaftlichen Arbeiten. Also das ist ganz elementarer Bestandteil dieses Studiums. Und dann gibt es noch so ein paar Wahlmodule. Dabei ist zum Beispiel Pharmakologie, Toxikologie, es gibt Kindernotfälle, Kardiologie. Also dieses Studium ist grundsätzlich, es gibt eine feste Struktur, aber man kann seine eigenen, ja, ich sag mal, Vorlieben oder Interessen da irgendwie schon ganz gut ausleben. Und das fand ich total interessant, als ich mich dafür beworben habe.
Mhm. Und jetzt heißt der Studiengang ja zufälligerweise so wie eine Qualifikationsstufe im Londoner Rettungsdienst. Also für diejenigen, die das vielleicht nicht kennen, in London gibt es neben den Paramedics, die ähnlich Notfallsanitäter in Deutschland auf RTWs oder auch auf PKWs eingesetzt werden oder auf Motorräder oder auf Fahrräder, gibt es ja auch noch die Advanced Paramedic Practitioner. Das sind Paramedics mit eben auf Masterniveau weiteren Uni-Inhalten und Praxisinhalten, die dann erweiterte Maßnahmen durchführen. Und da hattest du ja gesagt, auch der Studiengang teilt sich so ein bisschen auf in Urgent Care und Critical Care. Urgent Care, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wäre sozusagen eher in Richtung Gemeindenotfallsanitäter und Critical Care wäre so in Richtung solcher Einsätze, die in Deutschland eher vom NEF bedient werden. Das heißt, ist es denn auch so, dass diejenigen, die in London diese Rolle ausführen möchten, dass die dann mit dir studieren?
Ja, also wir sind eigentlich ein sehr, sehr bunt gemixter Studiengang. Also es gibt welche, die einzelne Module einfach nur irgendwie aus Eigeninteresse selbstfinanziert da irgendwie absolvieren. Es gibt welche, die werden von ihren Organisationen oder von ihren Wachen dahin geschickt für einzelne Module oder auch für den ganzen Master. Grundsätzlich ist es aber so, dass die Leute, die dann für den Rettungsdienst in London arbeiten, nochmal durch ein spezielles Assessment Center müssen, nochmal spezielle Fortbildung, Qualifikation, gegebenenfalls nochmal einen anderen Studiengang absolvieren müssen. Also nur dieser Masterstudiengang reicht dann nicht, um direkt in diese APP-Position in London zu gelangen.
Okay, und was hat dich jetzt daran gereizt, genau das zu studieren? Es gibt ja auch in Deutschland Studiengänge, die vielleicht mit weniger logistischem Aufwand verbunden sind.
Ja, total. Also ganz, ganz sicher. Ich glaube, das waren super viele Faktoren. Also ich hatte nach der Ausbildung praktisch ein Jahr Leerlauf, bevor ich mit dem Studium angefangen habe.
Also, entschuldige, Leerlauf heißt, du hast aber im Rettungsdienst gearbeitet in dem Jahr.
Ach so, ja. Ich habe einfach nur sonst nichts studiert oder keine weitere Ausbildung gemacht. Also ich hatte mein Examen und dann habe ich nebenbei noch so eine Masterclass zur Reanimationswissenschaft vom ERC gemacht. Aber ich habe jetzt nicht direkt mich irgendwo an der Uni eingeschrieben oder so, sondern erstmal normal als Notfallsanitäterin gearbeitet. Und zum einen ist das, glaube ich, total wertvoll, mal kurz in diesem Job irgendwie anzukommen, wenn man das in einem Jahr überhaupt kann. Zum anderen habe ich da aber irgendwie auch schon gemerkt, okay, irgendwie fehlt mir das total, Dinge zu lernen. Also ich hatte in der Ausbildung total Spaß daran, irgendwelche Dinge zu lernen, die vielleicht auch gar nicht irgendwo in irgendeinem Erwartungshorizont stehen, sondern ich habe immer sehr spezifische Themen, für die ich mich dann aber auch sehr im Detail irgendwie interessiere. Und mir hat nach der Ausbildung irgendwie diese Schülerrolle total gefehlt. Also ich fand es total cool, dass es in der Ausbildung irgendwie immer Leute gab, die gesagt haben, hey Emma, das ist noch nicht gut oder das kannst du irgendwie gar nicht oder so. Und das ist irgendwie nach dem Examen total weggebrochen. Also man hat dann irgendwie Notfallsanitäter auf seiner Jacke stehen und irgendwie denken dann alle, man könnte alles und man selber denkt das vielleicht auch und dann merkt man irgendwie ziemlich schnell, okay, man kann eigentlich gar nichts oder total wenig nur. Aber es gab irgendwie niemanden mehr, der mir in dieser Konsequenz, wie das, wenn man irgendwie Azubi oder Schüler ist, gesagt hat oder gespiegelt hat, dass ich gewisse Dinge noch nicht kann. Und das hat mich total frustriert, weil ich total oft um Feedback gebeten habe, aber irgendwie das nicht in dieser Konsequenz oder auf diesem Level zurückgekommen ist, das ich eigentlich gerne erreichen wollte. Und deswegen hatte ich irgendwie total das Bedürfnis, mich nach so einer neuen Schülerrolle irgendwie umzusehen und mich darum zu bemühen. Und ich fand, glaube ich, so ab dem zweiten Layer habe ich irgendwie so Interesse für andere Rettungsdienste entwickelt und mal zu gucken, wie das so ist. Und da springt einem London ja irgendwie relativ schnell ins Auge, wenn man sich so ein bisschen damit befasst. Aber so aus dem fernen Deutschland ist das ja immer total schwierig, dann zu gucken, okay, welcher Studiengang, wie machen die das eigentlich? Es war super unübersichtlich für mich. Und dann hatte ich tatsächlich einfach das Glück, dass ich durch diese Masterclass vom ERC, die ich eben kurz erwähnt habe, einen Advanced Paramedic, den Barry, aus London kennengelernt habe.
Ach, lustig.
Und dadurch war dieser Kontakt viel einfacher. Dann habe ich ihm geschrieben. Er war witzigerweise natürlich auch Dozent an der Uni, an der ich jetzt studiere. Und es war wirklich alles dann ziemlich easy. Natürlich gab es auch noch andere Studiengänge, die mich da interessiert haben. Mike, ich glaube, wir haben auch mal kurz telefoniert deshalb, weil ich einfach ein paar Infos irgendwie brauchte. Aber letztendlich habe ich mich dann für die University of Hertfordshire entschieden, weil es einfach so wirkte, als ob sie einen super hohen Praxisanteil haben, was auch so ist in den Modulen, die ich bis jetzt besucht habe. Und mir war total wichtig, dass ich halt auch irgendwie praktisch in Simulationen irgendwie das händisch lerne und dass der Fokus irgendwie auch auf einem medizinischen Aspekt liegt. Also gerade in Deutschland gibt es ja immer mehr Studiengänge, die auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es nie so richtig um die Notfallmedizin als medizinhändische Komponente ging, sondern immer auch viel um auch wichtige Faktoren drumherum. Aber ich wollte halt total gerne diese Medizin irgendwie lernen. Und deswegen habe ich mich für dieses Studium und auch für diese Universität entschieden.
Mhm. Ja, sehr spannend. Zwischendurch hast du ja gesagt, dass du auch im Rettungsdienst dir manchmal das Feedback mehr wünschen würdest. Das ist was, was ich auch immer wieder von Kolleginnen höre. Da wäre für mich spannend, würdest du dir ein System wünschen, wo du regelmäßig zu deinen Einsatzprotokollen Feedback bekommst? Oder sogar noch lieber, würdest du dir wünschen, dass jemand sozusagen, ich weiß nicht, ein, zweimal im Jahr bei dir mitfährt und dann dich feedbackt?
Ich glaube, ich würde mir direkt beides wünschen, wenn ich darf.
Ja.
Also zum einen finde ich dieses Gespräch über diese Einsatzprotokolle, die du angesprochen hast oder das du angesprochen hast, das gibt es ja auch in ganz vielen verschiedenen Systemen schon. Ich glaube, dass das total gewinnbringend sein kann für ganz viele verschiedene Personen irgendwie dieses Systems, die auch an ganz vielen verschiedenen Stellen irgendwie wahrscheinlich im Entwicklungsprozess stehen. Und ich finde es total schade, dass das irgendwie, ich glaube, es kommt so langsam, aber es ist noch nicht wirklich flächendeckend integriert. Und ich glaube, man hat auch noch nicht so richtig flächendeckend den Benefit davon eventuell verstanden. Mhm. Zu diesen Supervisionsschichten, die du da gerade angesprochen hast. Ich glaube, das wäre total gewinnbringend. Also man muss natürlich immer irgendwie dann die Leute da auswählen und so, die dann da in den Konstellationen fahren. Aber ich glaube, dass es uns allen total gut tun würde, wenn wir einfach mal ein bisschen gucken, was das Gegenüber so macht und was wir gegenseitig so tun. Ich würde an der Stelle gern meinen Praxisanleiter zitieren, der immer gesagt hat, dass die wichtigste Eigenschaft eines Notfallsanitäters seiner Meinung nach Demut ist. Mhm. Und das war damals sowohl auf Patienten und einen selber bezogen, aber auch auf die Kollegen, die ja in ganz anderen Erfahrungsstufen mit ganz anderen Expertisen zum Teil auf diesen Wachen irgendwie sind und die man als junger Notfallsanitäter vielleicht gerne mal irgendwie abtürft und sagt, ja, haben wir schon immer so gemacht, machen wir jetzt aber nicht mehr so. Aber ich glaube, dass wenn man so ein bisschen demütig gegenüber diesen Personen und auch gegenüber den Erfahrungen, die die ja mit in dieses System bringen, daran geht, kann man total viel davon mitnehmen und total viel davon lernen. Und das geht, glaube ich, richtig gut in beide Seiten. Und ich glaube, dass so eine Supervisionsschicht oder vielleicht auch gleich mehrere davon dieses gegenseitige Verständnis einfach total fördern, weil diese Leute ja irgendwie dieses System, wie wir es jetzt haben, ja total mit aufgebaut haben.
Und das heißt, deine Protokolle zum Beispiel oder auch diese Supervisionsschichten, die müssten nicht von Ärzten gemacht sein, durchgeführt werden, sondern du siehst da auch Notfallsanitäter in der Rolle?
Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir uns da in unserem eigenen Berufsfeld vertreten. Also ich finde Interdisziplinarität immer total wichtig und total gewinnbringend. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir uns in unserem eigenen Berufsfeld stärken. Und ich glaube, dass es zu den Kompetenzen eines Notfallsanitäters oder einer Notfallsanitäterin gehört, sich gegenseitig zu supervidieren und zu feedbacken. Und ich glaube, dass das total gewinnbringend auch für das Berufsverständnis sein kann.
Mhm. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und habe ich mir auch immer gewünscht, persönlich, auch als Rettungsassistent, und habe immer gedacht, ja, ich weiß gar nicht, ich schreibe jetzt hier irgendwie jeden Tag 10 Protokolle und ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie gut oder schlecht ist. Ja, spannend. Freut mich, dass nicht nur ich das so erlebt habe, sondern dass das immer noch ein Thema ist.
Absolut.
Vielleicht kriegen wir das ja irgendwann in den Griff. Jetzt haben wir darüber gesprochen, das war ja so eine kleine Tangente jetzt, aber jetzt haben wir eigentlich darüber gesprochen, was du studierst in London. Und das hat sozusagen, ich habe schon rausgehört, einen Schwerpunkt im notfallmedizinischen Bereich. Es geht weniger um Management und weniger um Pädagogik, was ja Dinge wären, die wir auch in Deutschland anbieten könnten. Jetzt wäre ja die Frage, und zumindest mir geht es so, dass ich oft, wenn ich versucht habe zu erklären, was für Studiengänge es im Ausland gibt, dann wurde mir gekontert, naja, wenn du sowas lernen willst, dann studier doch Medizin. Jetzt wäre natürlich eine spannende Frage, nur wenn du magst, warum studierst du nicht Medizin?
Ja, gute Frage tatsächlich. Also zum einen muss ich wirklich sagen, dass ich wirklich grottenschlecht in so Bio, Chemie, Naturwissenschaften bin und da ehrlicherweise auch nur so ein bisschen begrenztes Interesse irgendwie intrinsisch hervorbringen kann. Ich muss aber auch sagen, dass ich die Notfallmedizin, wie sie durch Rettungsdienstfachpersonal irgendwie an den Patienten gebracht werden kann, total gut finde und total interessant. Und dass das eigentlich genau das Arbeitsfeld ist, in dem ich sein möchte. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, das kannst du ja auch irgendwie als Notärztin nachher machen. Ja, das ist sicherlich richtig. Aber irgendwie finde ich es total cool, gerade diese ja irgendwie immer noch ein bisschen neu aufstrebende Professionalität oder dieses neu aufstrebende Berufsbild irgendwie mitzufördern. Ich erlebe das schon jetzt am Beispiel London oder England so, dass sie einfach ein ganz anderes, viel selbstbewussteres Berufsverständnis haben. Und ich glaube, dass das was ist, wo wir irgendwie noch so ein bisschen dran arbeiten können. Und ich fände das total schön, das irgendwie mitzuprägen, um diesem prähospitalen Notfallmedizin-Gebilde irgendwie noch so ein richtiges Berufsverständnis mitzugeben.
Ja, voll. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen und ich habe das auch so erlebt in London, dass die da ein anderes Selbstbewusstsein hatten und ein anderes Selbstverständnis zum Teil auch. Ich habe da noch nie gehört, dass einer sagt, oder rufen wir mal den Akademiker. Erstens haben inzwischen 99% der Paramedics in England, glaube ich, selber einen akademischen Abschluss. Und zweitens ist sozusagen die Ressource Notarzt so selten, dass die ja wirklich nur dann gerufen wird, wenn man sich zu 100% ein Benefit davon erhoffen kann und nicht so ein, ich sag mal, auf Nummer sicher zieht. Und vielleicht um den Kreis zu deinem Praxisanleiter zu schließen, ich sag oft was Ähnliches. Ich sag immer, man muss auf der einen Seite die Demut haben vor der Aufgabe. Das sehe ich auch so. Aber gleichzeitig braucht man ja schon auch ein gesundes Selbstbewusstsein, um mit wenig Information in schwierigen Lagen im Zweierteam weitreichende medizinische Entscheidungen zu treffen. Also Patienten zu Hause lassen, risikobehaftet. Seltene Dinge, wie auch mal die Kardioversion im Notfall, sind zwar selten, aber sollten ja trotzdem klappen. Und dafür braucht man dann eben auch zumindest so viel Selbstbewusstsein, dass man sich dann traut, diese Maßnahme, die dem Patienten ja helfen soll, anwendet. Und nicht, dass man gefangen in der Demut dann die Viertelstunde aufs Ende wartet. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du da beschreibst.
Absolut. Und wenn ich da noch kurz was hinzufügen darf, ich glaube, dass dieses Selbstbewusstsein, wie du es gerade, oder vielleicht auch Kompetenzbewusstsein, ich glaube, dass das gar nicht so vom Titel abhängt. Also ich glaube, dass es auch sicherlich Notärzte und Notärztinnen gibt, die sich da irgendwie mal kurz so denken, bevor sie da irgendwie auf den Kardioversionsknopf drücken. Genauso wie das bei Novasentätern wahrscheinlich auch ist. Und ich glaube, dass wir dem nur irgendwie entgegengehen können, indem wir halt einfach wirklich richtig gut trainieren und uns unserer Kompetenz realistisch bewusst sind. Und wenn man halt irgendwie merkt, okay, ich habe vielleicht einmal zu wenig trainiert, ich bin mir gerade nicht sicher, dann ist es absolut keine Schande, jemand nachzufordern, aber ich glaube, dann ist es egal, welchen Titel diese Person trägt, sondern wie gut sie trainiert ist.
Ja, spannend. Wenn du fertig studiert hast, das ist in 2-3 Jahren?
Ja, ich glaube in 2,5.
Okay. Also wenn du in 2,5 Jahren fertig studiert hast, was möchtest du denn dann im Rettungsdienst in Deutschland machen? Also vorausgesetzt, du bleibst in Deutschland.
Eine gute Frage, die ich irgendwie sehr oft gestellt bekomme und über die ich ehrlich gesagt, bevor ich mich da irgendwie beworben habe, nicht so wirklich nachgedacht habe. Ich habe mich einfach beworben, weil ich Lust hatte, noch was zu machen. Mhm. Und ich bin irgendwie total froh, dass das offensichtlich meine intrinsische Motivation war. Wenn ich mir so eine Traumstelle schaffen könnte, würde ich wahrscheinlich eine super vielschichtige Stelle wählen. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass wenn man aus diesem Studium rausgeht, dass man einen Arbeitsplatz hat, an dem man seine Kompetenz irgendwie erstmal erlernen kann und dann aber auch irgendwie sie erhalten kann. Ich habe aber auch total Spaß, irgendwie Leuten im System was zu vermitteln. Also ich glaube, so ganz aus dieser lehrenden Dozentenrolle wird man mich wahrscheinlich auch nicht kriegen. Und ich habe zusätzlich daran ja noch total Interesse an Forschung. Also ich finde es super interessant und ich würde da total gerne mich noch mehr irgendwie reinfuchsen. Deswegen wäre meine Traumstelle wahrscheinlich so super gesplittet. Zum einen würde sie ja aus präklinischer Notfallmedizin am Patienten bestehen. Gerne da auch irgendwie weiterhin in irgendeiner Schülerrolle oder in irgendeiner Supervisionsrolle, um halt einfach Feedback zu bekommen und besser zu werden. Und dann hätte ich total Spaß daran, mein Wissen irgendwie weiterzugeben, aber auch von Schülern und Schülerinnen was zurückzubekommen. Und ich glaube, dass auch Forschung irgendwie mich nicht so schnell wieder verlassen wird.
Okay, genau. Spannend. Also wenn ich das richtig überblicke, gibt es so eine Stelle noch nicht in Deutschland?
Ich glaube nicht.
Auf der anderen Seite gab es ja traditionell auch nicht das Personal oder nicht die Qualifizierungen, die sozusagen so eine Stelle hätten besetzen können. Vielleicht ist es auch so eine Henne-und-Ei-Frage. Was brauchen wir zuerst? Brauchen wir die Stellen, damit dann Leute sagen, ich studiere entsprechend und bereite mich darauf vor, in so eine Stelle zu gehen? Oder brauchen wir die Leute, die so eine Stelle haben wollen würden, damit dann jemand sagt, ach ja, dann kann ich auch die Stelle dazu schaffen? Spannende Frage. Das heißt, wenn ich jetzt mal die nächste Frage angehe, in 15 Jahren, das wäre dann so mehr oder weniger dasselbe. Oder sagst du, in 15 Jahren stellst du dir das vor, dass der Kreis Heinsberg eine Forschungsabteilung hat und du da 50% zu Rettungsdienst forschst? Oder was geht einem da so durch den Kopf?
Also das wäre natürlich total toll, wenn wir dann sowas hätten. 15 Jahre sind aber irgendwie ein Zeitraum, den ich aktuell gar nicht so überblicken kann. Also wenn ich mir meine letzten 2-3 Jahre angucke, sind so viele Dinge passiert und so viele berufliche Dinge, von denen ich irgendwie nicht gedacht hätte, dass ich sie jemals tun würde. Also dieses Studium in London fand ich immer ganz toll, aber ich war nie ernsthaft davon überzeugt, dass das funktionieren könnte. Und vor 3 Jahren hätte ich nie gedacht, dass ich überhaupt mal studiere, weil ich irgendwie keine Lust darauf hatte. Deswegen ist es total unübersichtlich, was ich in 15 Jahren irgendwie, glaube ich, machen werde. Aber ich glaube, das, was sicher ist, ist, dass ich die Notfallmedizin so schnell nicht verlassen werde und dass ich da auch irgendwie im Patientenkontakt bleiben möchte. Und ich glaube auch, dass ich die Forschung so schnell nicht verlassen werde, weil ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir Personal haben, was vielleicht nicht Medizin studiert hat, was einen eigenen Forschungszweig nach vorne bringt. Und das ist in anderen Ländern irgendwie total selbstverständlich. Es ist auch total selbstverständlich, dass Paramedics irgendwie ein PhD machen oder so. Und ich würde total gern dieses berufliche Selbstverständnis um diesen Forschungszweig erweitern. Aber ich glaube, dass das einfach zur Profession mit dazugehört.
Okay, sehr spannend. Wenn du jetzt fertig studiert hast und in Deutschland jetzt seit 10 Jahren arbeitest in dieser neuen Rolle, die dann geschaffen wurde, wie ist das denn im internationalen Vergleich? Könntest du dann da auch im Ausland arbeiten? Kennt man dann diese Rolle oder sagen die dann, wie, was, hier Forschung im Rettungsdienst, was soll das denn sein?
Also ich glaube schon, dass es das Ganze deutlich vergleichbarer macht. Jetzt muss man natürlich auch sagen, naja, wer weiß, wo die anderen Länder in 10 Jahren stehen, aber angenommen, wir würden uns da irgendwie gleichzeitig mit denen entwickeln, macht so ein akademischer Abschluss das Ganze natürlich einfach viel vergleichbarer. Was nicht heißen soll, dass dieser Novasanitäter-Ausbildungsabschluss irgendwie schlecht ist. Ich halte das für eine super, super gute Ausbildung und finde es auch absolut gerechtfertigt, dass das ein Ausbildungsberuf ist. Aber dadurch, dass es in anderen Ländern einfach nicht so ist, ist es einfach super schwierig, das irgendwie auf eine Linie irgendwie zu bekommen. Also die Londoner haben zum Beispiel irgendwie total lange gar nicht verstanden, was jetzt überhaupt eine Ausbildung ist und was das jetzt überhaupt ist und dass es eigentlich dasselbe ist wie dein Bachelorstudium oder dass es zu vergleichen ist. Also ich glaube, es würde uns irgendwie helfen, international unser Berufsbild besser zu vertreten und irgendwie auch besser darzustellen, was wir eigentlich können und was wir so machen, weil es für andere einfacher nachzuvollziehen ist. Und ich glaube, dass es uns auch einfach viele Hürden nimmt. Also gerade, jetzt kann ich selber vielleicht ein bisschen vom Bereich Forschung erzählen, es ist total schwierig, ohne akademischen Titel irgendwie sich da zu etablieren. Also es ist schon möglich, aber es fängt schon damit an, dass man irgendwie eigentlich keine Ethikkommission hat, die für einen zuständig ist, weil man nicht an der Uni eingeschrieben ist und so. Also ich glaube, dass wir viele Dinge einfacher gestalten können, wenn wir es vergleichbar machen.
Ja, also das zur Forschung, das kann ich auch gut nachvollziehen. Alleine auch einfach so Dinge wie, wie reicht man so einen peer-reviewed Artikel ein? Wie geht man mit den Reviewer-Kommentaren sachlich um? Solche Dinge da, wenn man sozusagen an einer Uni ist, dann gibt es ja in der Regel einen Doktoranden oder einen Professor oder irgendwas, der das alles schon kennt und der einem das dann sozusagen auch erklärt, weil das auch zum Selbstverständnis gehört, dass die das Wissen weitergeben. Wenn man natürlich aus einem Bereich kommt, der das sonst nicht macht, ist es schwieriger, würde ich sagen, da an diese Quellen zu kommen, an diese Informationen zu kommen. Aber es geht auch, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, aber es ist sicherlich aufwendiger. Würdest du denn sagen, dass wir jetzt alle studieren müssen, alle NotfallsanitäterInnen in Deutschland? Oder?
Nee, absolut nicht. Also ich glaube nicht, dass eine einheitliche Akademisierung uns irgendwie die Probleme abkauft oder wegnimmt. Ich halte es nach wie vor für total gut, dass Notfallsanitäter oder dass der Notfallsanitäterberuf ein Ausbildungsberuf ist. Sonst hätte ich ihn auch niemals gemacht. Also nach dem Abi kam irgendwie für mich ein Studium auch gar nicht in Frage. Ich glaube, dass eine Akademisierung, die man wählen kann, also ich halte es für falsch, dass der Zugang zum Rettungsdienst akademisiert ist.
Okay.
Aber ich glaube, dass es vielleicht Chancen oder Perspektiven oder Entwicklungsmöglichkeiten bieten kann für Leute, die danach suchen. Es gibt sicherlich Leute, die irgendwie mit ihrer Notfallsanitäterurkunde total zufrieden sind. Und ich glaube, dass wir genau die Leute auch brauchen, weil das werden die Leute sein, die nachher am Patienten arbeiten. Und das ist nun mal eben unser Kernjob. Aber es wird auch trotzdem Leute geben, die das System vielleicht jetzt gerade aktuell verlassen, weil sie irgendwie total frustriert sind oder perspektivlos sind, weil sie sich gerne weiterentwickeln würden und das Gefühl haben, irgendwie festzustecken. Und ich glaube, dass eine mögliche Akademisierung da vielleicht ein bisschen nachhelfen könnte, weil sie einfach vielleicht detailliertere Nischen der Notfallmedizin bedienen könnte, sei es jetzt Forschung, vielleicht gibt es irgendwie so Mental Health Nurses, gibt es ja in London oder so. Also, dass sich Leute einfach speziell in ihren Interessen fortbilden können und wir richtige Experten auf bestimmten Themen haben und dadurch im Gesamtbild aber total gut sind. Aber ich glaube, dass der Grundstein dieses Ganzen der Notfallsanitäterberuf als Ausbildungsberuf bleiben sollte, weil ich es auch einfach für eine sehr gute Ausbildung halte.
Genau. Ich glaube auch, dass das als Berufsausbildung grundsätzlich eine sehr gute Ausbildung bietet und dass man damit auch einen guten Beruf erlernt. Gerade wenn ich mir vorstelle, beim DBRD wünschen wir uns ja, dass sozusagen statt, dass man so einen ärztlichen Leiter an der Spitze hat, dass wir ein Team haben, ob wir das jetzt Team medizinische Versorgung nennen oder Sachgebiet medizinische Versorgung oder wie auch immer. Aber dass es quasi eine Gruppe an Menschen gibt, überwiegend bestehend aus NotfallsanitäterInnen, meiner Meinung nach, aber dennoch multiprofessionell aufgestellt sind und dann eben
sozusagen im rückwärtigen Bereich den Rettungsdienst gestalten, mitgestalten. Da glaube ich auch, dass zum Beispiel Versorgungsforschung ein großes Thema ist. Und da reicht alleine sicherlich dann diese Berufsqualifikation nicht. Die ist hervorragend, um am Patienten zu arbeiten, aber vielleicht dann nicht für diese Dinge. Genau, da sehe ich auch Potenzial, dass, wie du das sagst, dass sozusagen Leute sich einmal persönlich weiterentwickeln können durch ein Studium und aber auch dann sozusagen beruflich verändern können und gleichzeitig aber dem Rettungsdienst sozusagen treu bleiben und den Rettungsdienst mitgestalten und das dann nicht alleine in der Hand von einerseits sozusagen einer fachfremden Verwaltung liegt und in der anderen Hand eines nicht notfallsanitäterlichen Berufs. Da bin ich sehr gespannt, wie das noch weitergeht. Emma, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Gibt es denn noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Also erstmal total gerne. Vielen lieben Dank, dass ich da sein dürfte. Ja, ich glaube, es gibt noch zwei Punkte. Zum einen würde ich gerne eine Erinnerung aus meinem Praktikum im Londoner Rettungsdienst teilen. Und zwar bin ich am ersten Tag da angekommen beim Barry, bei diesem Advanced Paramedic, der Critical Care da an die Patienten bringt. Und er hat sich den Raum geteilt mit einer jungen Frau, die sich für den Urgent Care Zweig entschieden hat, also für diesen am ehesten mit dem Gemeindenotfallsanitäter zu vergleichenden Zweig. Und das Erste, was dieser Barry zu mir gesagt hat, war irgendwie, ja, das sind die Urgent Care Leute und das sind die, die eigentlich wirklich den Patienten helfen, weil wenn wir kommen, sind die Patienten entweder tot oder sie sterben im Krankenhaus. Und es mag sehr verallgemeinernd sein, aber unterm Strich fand ich es sehr beachtenswert, dass jemand, der eine super hochprofessionelle Ausbildung genossen hat, extrem gute Patientenversorgung auf der Straße leistet, eigentlich erkannt hat, dass man Patienten auch einfach manchmal durch irgendwie Menschlichkeit oder kleine Dinge am meisten hilft. Und es hat mich irgendwie total bewegt. Genau, das wollte ich gern teilen. Und dann hätte ich noch einen Punkt, und zwar haben wir jetzt irgendwie total viel über andere Systeme gesprochen und was andere Systeme ganz viel besser können als unser System. Bei all den Rettungsdiensten, die ich mir irgendwie angeschaut habe, ist mir kein Rettungsdienst aufgefallen, der so viel Material und so viel Ressourcen in so kurzer Zeit an den Patienten oder an die Patientin bringt. Und ich glaube, dass wir uns sehr gerne hinter unserem System verstecken und sehr gerne sagen, aber das haben wir schon immer so gemacht und oh mein Gott, die rechtliche Komponente und wie können wir denn nur? Ich glaube, dass es dringend Notfallsanitäter und Notfallsanitäterinnen auf der Straße braucht, die eine hochqualitative, superprofessionelle Patientenversorgung an den Patienten bringen, mit maximaler Patientensicherheit im Willen oder im Sinne des Patienten. Ich glaube, dass wir ausreichend Kompetenzen in unserer Ausbildung erlernen und ich glaube, dass es kaum einen Umstand gibt, der dem Patienten eine wirklich, wirklich gute Patientenversorgung vorenthalten sollte. Ich glaube nicht, dass es dem Patienten gerecht wird, sich hinter diesem vermeintlich schlechten System zu verstecken. Und ich glaube auch nicht, dass eine schlechte Patientenversorgung damit zu rechtfertigen ist, dass gewisse Dinge in diesem System nun mal eben nicht gehen oder nun mal eben immer schon so gemacht wurden. Und ich glaube, dass wir einfach dringend Leute auf die Straße bekommen müssen, die dieses Berufsverständnis haben und dieses Berufsverständnis leben und weitergeben. Weil ich glaube, dass wir mit dem Beruf des Notfallsanitäters und der Notfallsanitäterin genau diese extrem gute Patientenversorgung auch jetzt schon abbilden können. Wir haben sicherlich noch viel Spielraum nach oben. Ich glaube, den hat man immer, aber ich glaube nicht, dass gerade jetzt irgendwie einer guten Patientenversorgung irgendwas im Wege stehen sollte. Das würde ich gerne noch mitgeben.
Super, vielen Dank. Ja, ich finde das Interview richtig gut und ich habe mich auch sehr gefreut, wieder mal mit jemandem zu sprechen, die den Beruf sehr gerne ausübt und den Beruf hoffentlich auch noch lange erhalten bleibt, wie wir wissen. Gemäß der Berufstreue-Studien ist ja ein großes Problem im Rettungsdienst, dass die Menschen einfach gar nicht so lange in diesem tollen Beruf verweilen. Emma, ich hoffe, du bleibst uns noch lange erhalten. Wir werden das Thema Akademisierung sicher auch in einer späteren Folge nochmal beleuchten. Wie steht ihr zur Akademisierung im Rettungsdienst? Lasst uns gerne wissen, schreibt's gerne in die Kommentare oder schreibt mir gerne eine Mail an podcast@dbrd.de. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann teilt ihn gerne mit euren Freundinnen und Kolleginnen, damit möglichst viele daran teilhaben können. Wenn ihr Feedback oder Kritik habt, dann schreibt es mir sehr gerne. Einfach eine kurze Mail an podcast@dbrd.de schicken. Ich freue mich, von euch zu hören. Das war's auch schon für heute. Bleibt gesund und denkt immer daran, Performance ist kein Verbrechen.